Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Marcel hat schon die Folgennummer rausgesucht. Ich finde sie toll. Jetzt hast du ganz viele Fragezeichen im Kopf. Marcel, was ist die Folgennummer?
Ich habe mich eben die ganze Zeit noch mit der Schnapszahl vom letzten Mal beschäftigt, von der 111, die wir mal hatten.
Ja, schon ein bisschen länger.
Ein bisschen länger her ist, genau, aber du hast mich ja nochmal eingefangen.
Ja.
Und heute sind wir bei der 124.
Zu unserem heutigen Gast, Janka, schön, dass du da bist und hier in unsere Podcast-Runde kommst.
Danke für die Einladung.
Dann für alle, die dich noch nicht kennen, Janka, was eine Schande ist. Aber nimm die Leute einmal mit, wer du bist, was du machst. Und wir haben ja auch immer eine besonders fiese Frage, auch für dich, was dich auszeichnet. Jetzt, da darf man auch ein bisschen Eigenlob durchaus mal mitbringen.
Okay, na dann versuche ich das mal. Mein Name ist Janka Kreisel, ich arbeite bei der Firma Dunkelblau. Dunkelblau ist spezialisiert auf Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Das heißt, wir sind so ein bisschen die Feuerwehr, die dazugerufen wird, wenn Dinge hakelig werden oder schon hakelig sind. Prinzipiell arbeiten wir über alle Branchen hinweg, auch für alle Arten von Unternehmen und Größen von Unternehmen und alle Arten von Krisen. Aber tatsächlich in den vergangenen Monaten und fast Jahren kann ich schon sagen, immer wieder Cyber, Cyber, Cyber. Das ist tatsächlich mittlerweile auch eins meiner Steckenpferde geworden. Und dabei zeichnet mich aus, was zeichnet mich denn aus, dass ich, glaube ich, ganz gut Dinge strukturieren kann. Ich kann gut sortieren und ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen. Ich bin auch jemand, der gut hinhört und zuhört und vielleicht Dinge auch schon erkennt, bevor andere sie erkennen. Stichwort Empathie. Also gerade in Krisensituationen geht es ja oftmals auch Menschen sehr nahe. Und ich glaube, ich sehe da manchmal früher die Anzeichen, dass jemand entweder sehr hibbelig auf dem Stuhl sitzt, weil er mal raus muss, oder gleich vom Stuhl kippt, weil er nicht mehr kann. Genau, so, das sind so die Hauptdinge, die man wissen müsste, um jetzt allem folgen zu können.
Wie gut kannst du Ruhe bewahren?
Es geht so. Ich laufe dann auch erstmal, wenn jetzt tatsächlich ein Akutfall ist, erstmal zur Hochform auf und habe dann unter Adrenalin, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, so eine Performance-Peak. Und danach bin ich aber noch sehr gut darin, die Ruhe zu bewahren, wenn es um Detailsachen geht. Also es gibt ja Leute, die sehen ein großes Feuer und springen hinein und sagen, super, ich lösche, lösche, lösche. Und dann, wenn es noch glimmt, ist es mir aber zu uninteressant. Und ich bin diejenige, die auch noch die kleinen Fünkchen austreten möchte oder zumindest unter Beobachtung halten möchte.
Jetzt hast du die Krisenmanagement- und Cyberkrisenwelt schon angesprochen. Wie kommt man beruflich in so eine Welt? Wie bist du dort reingekommen? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf deinen Weg, was dich am Ende des Tages in unsere Branche gebracht hat.
Ich bin da so reingerutscht.
Ich habe ursprünglich das haben wir hier im Podcast sehr häufig.
Ist schon, oder? Ich habe ursprünglich mal Journalistik studiert, war auch lange in PR-Agenturen, Werbeagenturen im Marketing und in der Unternehmenskommunikation, auch ein Jahr lang in der technischen Dokumentation, was auch ganz spannend ist. Und war auch 3 Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff als Offizierin für die Bordmedien zuständig. Also habe in alle Gewerke so ein bisschen reingeschnuppert und Krisenkommunikation bringt das tatsächlich alles sehr gut zusammen. Also man braucht ganz viele Skills aus den unterschiedlichen Bereichen. Und als ich hier angefangen habe, vor 5 Jahren bei Dunkelblau, war das Thema auch schon da, aber ich glaube noch nicht so präsent. Und dadurch, dass es immer mehr Angriffe wurden, haben wir auch immer mehr Aufträge in die Richtung bekommen. Und ich war dann bei vielen an Bord und einfach durch die Erfahrung der einzelnen Mandate hat sich das so ergeben. Und mittlerweile bin ich auch eben viel unterwegs auf Konferenzen, Kongressen, Messen, um für die viel zitierte Awareness zu sorgen und zu trommeln dafür, dass wir eben nicht nur als Feuerwehr kommen, wenn es schon lichterloh brennt, sondern dass man sich eben vorher schon mal anschaut, was habe ich denn und wie gut würde das im Notfall funktionieren.
Jetzt macht ihr ja nicht nur Cyber-Themen, hast du vorhin ja auch schon mal eingeleitet. Das kann ja eigentlich sämtliches Thema sein. Aber im Cyber-Krisenmanagement, aber auch in der Kommunikation zu den Themen haben wir ja auch festgestellt, ist das mittlerweile ein immer größer werdender Anteil an solcher Fälle. Nimm uns da vielleicht mal so ein bisschen mit in die letzten Jahre. Was hat das so für einen Anteil bei euch auch? Und wo kommt ihr vielleicht auch her? Wann hast du vielleicht auch so einen Peak in der Entwicklung gesehen, was den Umschwung hin zu mehr Cyberfällen angegangen ist?
Momentan würde ich sagen, liegen wir tatsächlich bei fast 50% unseres Umsatzes, den wir mit dem Feld machen. Die Entwicklung, also ich sag mal so, eins meiner größten oder der größte Fall, den ich mitbegleitet habe, war der Angriff auf die Südwestfalen-IT, einen kommunalen Zweckverband, wo eben 72 Kommunen mit einem Klick ausgeschaltet waren, was sich ja auch über Monate hingezogen hat, haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. So, das war natürlich groß und spektakulär. Andererseits haben wir auch ganz, ganz kleine Unternehmen. Ich hatte neulich, die hatten einen Server und 5 Clients und dann denkt man sich so, oh, niedlich. Aber nichtsdestotrotz kann es auch für dieses Unternehmen natürlich existenzbedrohend sein, wenn plötzlich die Kunden nicht mehr erreicht werden können und Leistungen nicht mehr erbracht werden. So. Deswegen, ich glaube, die Tendenz, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, geht nach oben. Ich denke, dass gerade die großen Unternehmen, die es jetzt auch müssen, aufgrund regulatorischer Vorgaben, werden technisch immer weiter hochrüsten. Und wer übrig bleibt, ist der KMU, die kleinen Unternehmen, die sich teilweise mit dem Thema gar nicht befasst haben oder es vielleicht getan haben, aber die Ressourcen nicht haben, sich da abzusichern technisch. Und das ist das, wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass quasi die Großen die Mauern immer dicker und höher bauen und die Kleinen schutzlos davor stehen bleiben und dann halt reinrutschen in dieses Netz.
Ja, am Ende des Tages, das sehen wir ja auch, es kann irgendwie immer jeden treffen und die Krise mag vielleicht dann nach außen nicht immer gleich stark und bedeutsam sein, aber für das Unternehmen am Ende des Tages kann es immer gleich sein. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass es sowas in jeglichen Formen und Farben erstmal gibt. Bevor wir vielleicht noch tiefer reingehen und in unsere Erfahrung und eure Erfahrung, vielleicht kannst du uns einmal mit reinnehmen, ganz grundsätzlich in so Krisenkommunikation. Was ist das eigentlich? Was steckt hinter diesem Wort, was wir einfach jetzt hier so locker benutzen und wo jeder vielleicht irgendwie auch ja einen gewissen Gedanken zu hat oder ein gewisses Bild? Nimm uns mal so ein bisschen mit, was du da vielleicht drunter versteht oder auch ihr oder was vielleicht auch alle irgendwie im Konsens darunter verstehen.
Für uns bedeutet Krisenkommunikation Enttäuschungsmanagement. Warum? Erkläre ich. Normale, klassische Alltags-PR ist, ja, will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber manchmal so ein bisschen langweilig. Da bediene ich halt die Erwartungen. Hier, wir haben ein tolles neues Produkt, wir haben neue Arbeitsbereiche, neuen Standort. Also dieses Langweilige spannend zu machen, das ist die Alltags-PR. So, und da geht es einfach darum, die Erwartungen der Stakeholder, der internen und externen, regulär zu bedienen. In der Krise habe ich genau das Gegenteil. Diese Erwartungen von den Stakeholdern werden enttäuscht. Von den Mitarbeitenden zum Beispiel, die können nicht mehr arbeiten oder ihr Gehalt wird nicht pünktlich ausgezahlt. Ganz großes Thema. Von den Kunden, die Dienstleistungen werden nicht mehr erbracht oder nicht mehr in der Qualität. Die Produkte werden nicht mehr geliefert. Partner haben die Erwartung, dass ihre Rechnungen bezahlt werden und man sich an Verträge hält. Auch das ist vielleicht dann erstmal eine Zeit lang nicht mehr möglich. So, und diese Enttäuschungen quasi zu managen, das macht Krisenkommunikation. Es geht also darum, quasi nicht ein, in Anführungszeichen, langweiliges Thema spannend zu machen, sondern ein spannendes Thema langweilig zu machen. Das kann auch bedeuten, dass ich es in seiner ganzen Komplexität und damit auch Langweiligkeit vielleicht mal erkläre. Jetzt mal unabhängig nur von Cyberkrisen. Es gibt ja auch andere große Themen, die sich natürlich in einer Headline oder in 160 Seiten sehr gut verkaufen, weil sie in Schwarz und Weiß dargestellt werden. Aber wenn man sie wirklich mal aufdröselt und genau schaut, was ist denn der Kern des Problems, dann kommt man auf unterschiedliche Grautöne. So. Und diese Komplexität macht es dann vielleicht schon wieder langweilig. Und dann bleibt vielleicht auch in der Presseberichterstattung aus. Und in der Krise freut man sich über sowas. Also da ist kein Clipping ein gutes Clipping. Und damit unterscheidet sich so ein bisschen von der Alltagskommunikation.
Also langweilig machen, nehmen wir schon mal als einen Tipp mit. Wenn wir weiter auf Krisenkommunikation gucken, was hat eine gute Krisenkommunikation so üblicherweise für Bestandteile und was gibt es vielleicht so Tipps und Tricks, wie man umgehen kann mit einer Krise und was muss man aber auch irgendwie, ich sag mal so Stichwort Transparenz, irgendwo ist man, glaube ich, kein Ratgeber, wenn man es so langweilig macht, dass man irgendwo ganz intransparent wird. Also wie ist vielleicht auch da so ein, ja, so eine gesunde Mischung aus allem am Ende des Tages möglich?
Eine gute Krisenkommunikation beginnt eigentlich zu Friedenszeiten. Also die beginnt schon vor der Krise. Nämlich dann, wenn ich genau diese Alltagskommunikation gut mache, wenn ich eine gute Basis aufbaue, ein gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitenden, zu meinen Kunden und zu meinen Partnern, wenn die wissen, okay, auf die kann ich mich verlassen, auch wenn der Wind quasi mal von vorne kommt. Und das ist ja eigentlich der Moment, wo sich eben zeigt und bewahrheitet, wie gut ist denn mein Verhältnis wirklich und wie gut stehe ich denn zu meinen Markenkernen, zu meinen Unternehmenswerten, die ich mir vielleicht irgendwann in einem Workshop mal schön hindefiniert habe. Stichwort, du hast es schon gesagt, Transparenz, mutig vorangehen. All diese Dinge lassen sich ja nett beschreiben und auf die Webseite packen, wenn alles glatt läuft. Aber eben, wenn es dann hakelig wird, dann zu schauen, dass ich das dann auch noch bedienen kann. Das ist ein Teil von guter Krisenkommunikation. Und im besten Fall ist es eben die Fortführung von der regulären Friedenskommunikation. Was wir oft sehen, ist tatsächlich, dass zum Beispiel das Krisenmanagement gut läuft, aber eben schlecht darüber kommuniziert wird oder gar nicht. Und dann hast du was, was wir eine Krise zweiter Ordnung nennen. Also erste Krise, der eigentliche Inzident, gut gemanagt, aber es wird nicht gut nach außen transportiert, dass man es gut managt. Und dann rutscht man in so eine Vertrauenskrise eben rein. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, was man anfangs braucht, eine Grundhaltung. Also wie gehen wir denn generell mit Krisen um? Sei es jetzt ein Cyberangriff, sei es irgendwas anderes, Explosion, Fehlverhalten von Mitarbeitenden, Shitstorms, Umstrukturierung etc. Es braucht diese Grundhaltung, wer will ich denn sein und kann ich das auch in der Krise sein? Und das eben basierend auf den Unternehmenswerten oder dem Markenkern. Und dann zu sagen, okay, und jetzt brauche ich für diese spezifische Situation noch eine Strategie. Also gehe ich voll transparent, proaktiv raus, will ich komplett mauern und nur reaktiv quasi vorgehen oder mache ich eine Mischform? Und an dieser Strategie sollte man sich langhangeln und davon eben die Maßnahmen ableiten. Und diese Maßnahmen kann ich auch anpassen, wenn sich unterwegs Dinge verändern. Aber der Grundstrategie sollte man quasi treu bleiben. Ich kann nicht sagen, naja, wir gehen mal aktiv mit allem raus, aber dann plötzlich, weiß ich nicht, Daten abgeflossen sind und Klagen kommen oder sehr kritische Berichterstattung, dann sagen, oh nee, jetzt, dann mauern wir jetzt. Das funktioniert nicht, weil dann verspiele ich genau dieses Vertrauen, was ich mir im besten Fall ja aufgebaut hatte.
Wann macht man denn im besten Fall was? Also du hast jetzt gerade mal diese Strategien oder möglichen Strategien angesprochen. Nehmen wir uns mal so ein bisschen vielleicht mit in ein, zwei Beispiele. Wann hat man in der Vergangenheit sich eher dazu entschieden zu mauern und wann hat man sich vielleicht eher mal dazu entschieden oder vielleicht auch die Empfehlung bekommen, transparenter damit zu sein und umzugehen?
Ich glaube, das klassische Beispiel ist, du weißt, dass du gehackt worden bist und es ist noch nicht klar, ob Daten abgeflossen sind und damit auch veröffentlicht werden können. So, das heißt, du läufst Gefahr, dass du irgendwann eine Artikel 34-Meldung machen musst, quasi Betroffene informieren. Jetzt kann ich natürlich überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Unternehmen bin, wo es gar nicht so doll auffällt, sofort am ersten Tag und in der ersten Woche, dass ich irgendwie Einschränkungen habe, kann ich sagen, naja, könnte ich aussitzen und einfach mal warten und hoffen, dass ich keine Artikel 34-Meldung machen muss. So. Wenn du die dann aber machen musst und das erste Mal ist, dass du zu deinen Mitarbeitenden und deinen Kunden sprichst, dann ist es vielleicht blöd. Dann hättest du vielleicht doch vorher schon mal eine Mail geschrieben oder den Telefonhörer in die Hand genommen und gesagt, Leute, wir haben gerade das und das Problem, wir arbeiten dran und wir melden uns auf jeden Fall bei euch, wenn wir was Neues haben. So, also es geht darum, quasi auch da wieder zu zeigen, wir sind dran, wir kümmern uns und ihr könnt euch auf uns verlassen. Also eine der wichtigsten Fragen, die wir stellen im Krisenstab ist, wer wird denn am schnellsten sauer und wie dolle sauer und wie sehr tangiert mich das? Kann ja auch sein, wir enttäuschen die Erwartung von jemandem, aber ja, mei. Also der steht wirklich ganz unten auf der Prioritätenliste so. Dann sollte der oder die Organisation nicht vergessen werden, aber das in der Priorisierung nicht ganz oben landen. Also wirklich zu gucken, wo ist es dann am allerdringendsten, wer ist mir am wichtigsten, so wie man in der Technik oder in der IT quasi auch die Kronjuwelen definiert, so muss ich es eigentlich auch bei meinen Stakeholdern machen und einfach diese Erwartungen zu kennen. Und das ist tatsächlich, es klingt einfacher, als es ist, glaube ich. Das müssen wir ganz oft im Krisenfall auch nochmal auseinandersortieren. Wer hat welche Erwartungen? Und das zu antizipieren und zu sagen, wenn ich jetzt dieser Kunde, dieser Ansprechpartner wäre, was würde ich denn erwarten? Was würde mir denn helfen? Das ist, glaube ich, sich selbst einfach mal fragen, na, angenommen, weiß ich nicht, mein Lieblings-Sportmarkenhersteller wird gehackt oder mein Podcast-Anbieter. Was will ich denn? Stresst es mich mehr, dass sie gerade nicht arbeiten können? Stresst es mich mehr, dass meine Daten abgeflossen sind? Und dann dementsprechend auch entscheiden, was ich rausgebe quasi.
Business Impact Analyse für Stakeholder. Marcel, was hältst du davon? Eigentlich eine gute Nummer, ne?
Ja, ist eine gute Nummer, aber vor allen Dingen wieder etwas, was man vorher machen sollte und nicht währenddessen. Weil das ist ja wie bei uns auch mit den kritischen IT-Prozessen. Wenn du dann erst in den Raum fragst mit, keine Ahnung, 10, 15 Beteiligten und sagst, okay, was ist denn euer wichtigster Service und was ist der nicht wichtigste Service, dann schreien alle erstmal ihren Wunsch rein. Und so richtig genau weiß dann auch keiner, wie die Abhängigkeiten zu den anderen sind. Und da verlierst du einfach Zeit. Also so das Typische, ich meine, das deckt sich hier 1:1 in den Vorbereitungen dann auch. Wenn du dir erst dann Gedanken machen musst, wer kommt an welcher Stelle, dann verlierst du halt wieder kritisch Zeit.
Ja. Es kommt vor allem auch darauf an, wen du fragst. Also
das auch, ja.
Die Geschäftsführung und der Vertrieb und die Technik haben da alle eine unterschiedliche Meinung dazu und die dann auseinander zu klamüsern. Und da muss ich auch wieder an die Südwestfalen-IT denken, die hatten 160 Fachverfahren, die mussten alle priorisiert werden. Und dann ist halt auch jemand auf Nummer 159 und 160. Und denen dann über Wochen oder Monate zu erklären, warum sie leider ganz unten stehen, auch das ist eine kommunikative Herausforderung.
Interne Krisenkommunikation an der Stelle, ja. Kann ich mir vorstellen. Da ja, erleben wir mit Sicherheit alle das Gleiche, nur vielleicht auch mal hier und da in einer unterschiedlichen Form. Jetzt ist es ja so, dass ihr viel in der Krisenkommunikation unterwegs seid und wir als PCO ja speziell ganz, ganz viel auch die ganze Welt des Krisenmanagements, wirklich des technischen Krisenmanagements und vielleicht auch Krisenbehebung dann am Ende des Tages als Dienstleister kennen. Warum würdest du sagen, macht das in manchen Fällen Sinn, das zu trennen? Du hast ja auch mal deine Kreuzfahrt-Historie angesprochen. Nimm uns mal so ein bisschen mit, vielleicht in den Vergleich, wann das Sinn macht, vielleicht auch Ressourcen getrennt einzusetzen.
Ich glaube, die platteste Antwort ist die, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Also jeder sollte das machen, was er gut kann. Und ich würde niemals mehr anmaßen, die Arbeit von IT-Lern, Forensikern, Defi-Teams, whatever, gut zu können. Und ich verstehe, dass sie oftmals gebeten werden oder genötigt werden, bestimmte Dinge auch mit zu kommunizieren. Und ich glaube, das geht auch ein Stück weit, aber überall, wo es wirklich komplexer wird, glaube ich, stößt es an seine Grenzen. Im besten Fall liefert die Technik die sachlichen Informationen und die Leute, die sich beruflich mit Kommunikation beschäftigen, machen sie schön. Und darum geht es. Es geht um diese Übersetzungsleistung quasi. Ihr denkt in Systemen, die Comms-Leute oder der Vertrieb oder Sales denken in Produkten und Dienstleistungen. Und das muss man hinkriegen. Und dann eben auch wieder dieses, was fühlen denn die Leute wirklich? Also was ist der größte Schmerz? Es gibt in der Kommunikationstheorie oder Wissenschaft diese Aussage, Krise ist dann, wenn die Stakeholder denken, dass Krise ist. Also kann auch sein, da sieht die Technik noch gar keine oder die Technik ist schon lange bei, weiß ich nicht, Katastrophe. So, aber zu gucken, was braucht es denn gerade, diese Schwingung auch aufzunehmen und zu sagen, okay, dann hat es vielleicht gar nicht so eine technische Komponente, was ich heute kommuniziere, aber es hält die Leute bei Laune und ich erhalte mir damit die Solidarität und das Wohlwollen, was es braucht über Wochen oder Monate. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ja, einfach auch so ein bisschen, ich habe schon gesagt, diese Übersetzerfunktion nicht nur für die Schreiben, für die FAQ und für die Mailings, sondern auch innerhalb des Krisenstabes. Ich glaube, da müssen auch beide Seiten so ein bisschen füreinander ab und zu werben. Wenn es dem Kunden nicht schnell genug geht und dann man guckt man irgendwie so anklagend in Richtung Incident Response und wie lange will denn die Forensik jetzt noch scannen und wir müssen doch jetzt mal und husch husch. Wir haben Fälle gehabt, wo sich die Unternehmen selber Druck gemacht haben, weil sie gesagt haben, naja, die Forensik hat gesagt, damit sind sie bis Sonntagabend durch, dann können wir am Montag das und das wieder liefern. Dann schreiben wir das jetzt den Kunden. Also nein, bitte nicht. Also, ihr setzt euch damit selber unter einen viel zu großen Zeitdruck. Lasst uns einen Puffer einplanen, lasst uns das pessimistisch planen. Wenn wir überperformen können, umso besser. Aber auch da quasi, dass man zusammenarbeitet, also dass die Kommunikation der Technik unter die Arme greift und umgekehrt.
Marcel, jetzt nehmen wir dich mal voll mit deiner Perspektive rein. Ich habe dich, glaube ich, gerade schon in vielen wiedergefunden, was Janka gesagt hat. Auf der einen Seite so ein bisschen das Management zwischen den Incident Respondern, Forensikern und dann jeglichen anderen Stakeholdern vielleicht auf der anderen Seite. Ich habe dich mit Sicherheit auch wiedergefunden in dem Szenario. Ah, da wurde man dann vielleicht mal auch mal reingedrängt, was zu tun, was man vielleicht gar nicht tun möchte. Und wo man dann vielleicht auch hier und da mal so zwischen den Stühlen von auf einmal Krisenbehebung, Krisenmanagement aus IT-Sicht voll in die Kommunikationswelt irgendwie gedrängt wird oder eintaucht, aber wo man dann vielleicht auch irgendwann sagt, so, das sind auch meine Grenzen und bis hierhin und nicht weiter. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Erfahrung.
Ja, also ich glaube, das spiegelt alles das wider, was wir gerade schon gesagt haben. Wenn ich mich mal so zurückerinnere, die frühen Fälle, da muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, vor ein paar Jahren war das ja wirklich noch so ein Ding, da wollte man nicht das Unternehmen sein, was sagt, ich bin Opfer eines Cyberangriffs geworden. Da war das noch ganz viel verwogen und man hat gesagt, ah, es ist ein Systemausfall, man kann es noch gar nicht so genau beschreiben. Und da finde ich eigentlich genau diese Worte wieder, naja, irgendwann muss man mit dem Thema rausrücken. Und gerade wenn es eben um den Abfluss von Daten ging, ist damals ja auch noch viel häufiger Lösegeld gezahlt worden, damit man genau diese Fälle nicht hat, damit man genau da sagen kann, ja, wir haben das ja bezahlt und der Angreifer sagt mir zwar nicht zu 100%, dass er es gelöscht hat, aber wir haben ja alles getan, was in unserer Macht steht. Da wurde häufig bei den Unternehmen das noch so ein bisschen aus der Geschäftsführung heraus entschieden, das einfach stillzuhalten. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn wir im technischen Krisenmanagement, in der Krisenbewältigung sind, dann sagen wir natürlich auch ganz klar, dass die Gesamtverantwortung, alles das jetzt zu tun und auch da das Unternehmen mitzunehmen, liegt weiter beim Kunden. Ja, also wir haben keine Wiederanlaufversprechen. Wir sagen nicht, in 4 Stunden sind wir fertig oder ihr seid dann und dann wieder online. Das können wir gar nicht tun, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die mit der Expertise und mit dem, was sie schon 100 Male gesehen haben, sagen können, okay, so ticken Angreifergruppen, dann macht es Sinn, in Kontakt zu treten. Wie koordiniere ich eine Versicherung? Was liefere ich denen an Informationen, damit ich am Ende vielleicht auch meinen Schaden bezahlt bekomme? Welche Fachanwendungen muss ich wie wieder an den Start bringen? Was sind technische Zusammenhänge? Und natürlich wird der Raum dann immer größer und gerade die Geschäftsführung, die Vorstände, die fragen dann auch gerne ganz schnell mal, sind wir denn Mittwoch wieder fertig? Wann können wir denn wieder mailen? Und dann wird man natürlich zu solchen Aussagen hinbewegt, zu sagen, ja, vorsichtig gesagt, vielleicht in den nächsten 2-3 Tagen und dann ist das bei denen sofort abgespeichert. Also ja, in 2 Tagen läuft Mail wieder. Und was die dann daraus machen, das kriegen wir manchmal gar nicht so richtig mit. Was sie intern aus der Kommunikation machen, weil wir es eben auch als Incident Response Anbieter ganz klar abgrenzen und auch oft fragen, habt ihr denn intern eine Abteilung, die sich zumindest um interne Kommunikation kümmert? Weil die Rechtslage mit einer Datenschutzmeldung, vielleicht auch mit einer betroffenen Meldung, dass ich irgendwo personenbezogene Daten verloren habe, das ist ja eine Formalität, die wird letztlich jetzt immer häufiger schon viel früher gemacht von den Unternehmen. Erstmal eine Voranzeige zu gestalten und danach den Proof, vielleicht auch die forensische Analyse zu liefern, zu sagen, ja, ist was abgeflossen oder nein, ist es nicht. Und so sind wir eigentlich fast immer ohne Krisenkommunikation davongekommen, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Aber es ist immer wieder ein sehr anstrengendes Thema, weil das macht man halt irgendwie so mit. Und es hat auch am Ende nicht so den Anspruch auf Vollständigkeit. Und es ist mehr so unter dem Aspekt, negative Presse ist auch Presse. Und was letztes Jahr passiert ist, ist dann aber auch ganz klar der Fall, wo ich dann auch einmal gesagt habe, so liebe Leute, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist in dem Moment gewesen, wo wir irgendwo bei einem Ransomware-Vorfall dann auch feststellen mussten, es sind Daten abgeflossen. Das ist jetzt nicht unüblich für so einen typischen Ransomware-Vorfall. Das haben wir immer wieder in den Cases. Aber als dann die Frage gestellt wurde, was das für Daten waren und man so 2-3 Tage gebohrt hatte und der Kunde mal wieder gesagt hat, wir gucken mal, wissen wir noch nicht so genau. Und dann kamen die Informationen, es sind Ausweiskopien gewesen. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da suchen wir uns jetzt einen Spezialisten, weil das kriegen wir so nicht bewältigt, weil das und das und das und das könnte auf euch zukommen. Und da hebe ich ganz klar die Hände und sage bis hierhin und nicht weiter. Und das sind dann so Fälle, aber da sind wir dann auch schon ziemlich spät dran. Und da merkt man dann natürlich, dass die gesamte Vorbereitung eigentlich hätte anders sein können. Und da sind wir dann bottom-up uns hingearbeitet, bis wir den Proof hatten, okay, hier ist jetzt was, das können wir so nicht mehr steuern. Und dann kriegt man auf jeden Fall eine neue Dynamik rein, weil auf einmal verzögern sich diese ganzen Punkte, weil man auf einmal ein neues Feuer hat, was doch deutlich größer ist, als man das vorher angenommen hat, wo man sich dann wieder mit dem Punkt Krisenmanagement befassen muss. Und ich glaube, der Fall hat auch nochmal gezeigt, dass das, was man da jetzt dann geklärt hat und wie man das vielleicht auch vorher hätte kommunizieren können, dass das alles hätte vorbereitet werden können.
Ja, also wir nehmen mal mit, wir könnten sowas wie Krisenkommunikation alle etwas besser mitdenken. Mit Sicherheit gibt es immer ja in jedem, ich nenne das jetzt mal als ein Szenario-Projekt, gibt es ja immer Wege, wo man was besser machen kann, besser professionalisieren kann. Das ist ja auch manchmal so, holt man uns dazu oder holt man uns nicht dazu. Ne? Das ist ja auch manchmal schon eine Entscheidung.
Ja.
Wir professionalisieren dann vielleicht diese ganze technische Welt. Und manche Unternehmen machen es dann selber, manche kommunizieren dann halt völlig Käse. Also die Frage müsste sich dann vielleicht mal jeder stellen, ob er in der Lage ist, das ja auch richtig zu machen oder ob man da in so einem Szenario auch einen Experten mit dazu holen muss und sollte. Gerade natürlich spätestens, wenn diese Grenzen dann auch da sind, dann wird es vielleicht auch mal von uns eingefordert. Aber der Plan ist mit Sicherheit so, dass es sinnvoller ist, das zu tun in so einem Szenario, als es nicht zu tun. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über vielleicht gute Krisenkommunikation, was so Tipps und Tricks sein können und ja, wie dann auch vielleicht mal Zusammenhänge zwischen uns sind. Janka, du hast es eben schon ganz kurz angesprochen, man kann und sollte was vorher planen. Bei der Business Impact Analyse für Stakeholder sind wir da ja auch direkt hängen geblieben, also man das im besten Fall vorher macht. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was man vorher planen sollte, was man vorher planen kann und wo aber auch irgendwie manchmal dann so ein Plan vielleicht auch seine Grenzen hat, wo man dann auch einmal merkt, in dem Notfall, in der Krise, oh, irgendwie, wir brauchen noch was ganz anderes.
Wenn ich jetzt mal für euch denke, dann sollte, glaube ich, auf jeden Fall die schon erwähnten Kronjuwelen mal definiert werden. Also so ein Minimalbetrieb, was muss dann auf jeden Fall innerhalb der ersten 72 Stunden wieder laufen, weil das eben auch meine Kunden fordern, weil das quasi wirklich das ist, was maximal kritisch ist. Da kann man auch mal vorab mit Kunden telefonieren. Also wir sitzen ja alle im selben Boot. Ich kann doch mal anrufen und sagen, Leute, keine Ahnung, wenn bei uns die Kühlanlage ausfällt, wir aber trotzdem noch messen können, reichen euch auch händisch geführte Protokolle. Also welche Workarounds und Behelfslösungen kann ich schon vorbereiten? Einfach mal in die Richtung zu denken. Und spezifisch auf Ransomware, glaube ich, sollte man sich schon auch mal die Frage stellen. Und ich weiß, alle gucken immer ganz entsetzt und sind moralisch gefestigt, wenn es ums Thema Lösegeldzahlung geht. Aber zu sagen, würde ich denn zumindest mal, um Zeit zu gewinnen, in Verhandlungen gehen? Wenn ja, mit wem? Wer macht es für mich? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es macht. Wir machen es nicht.
Wenn wir dahin gedrungen werden, sagen wir es mal so. Genau. Aber auch das ist etwas, das macht man nicht unbedingt sehr gerne.
Genau, also habe ich jemanden, der das tagtäglich macht und da auch Experte für ist, würde ich das Thema Lösegeldzahlung dann zumindest mal andenken, wenn es zum Beispiel um hochsensible Daten, keine Ahnung, Rezepturen geht, wo ich wirklich, wirklich nicht möchte, dass die online auftauchen, also dazu eine Grundhaltung entwickeln. Dann eben diese Stakeholder-Map, also so wie es die IT-Landschaft gibt, brauche ich eigentlich auch eine Landschaft von meinen Stakeholdern und vor allem, viel wichtiger noch, Kanäle zu denen, die dann auch noch funktionieren, wenn sonst nichts mehr funktioniert. Das sollte man auf irgendeinem Zettel stehen haben. Ich brauche ein gutes Netzwerk, also ich habe auf diesem Netzwerk solltet ihr stehen, auf diesem Netzwerk sollten Verhandler stehen, auf diesem Netzwerk sollten eben auch Fachanwälte für IT und Datenschutz stehen. All diese Leute, wo ich dann wirklich weiß, die gehen auch am Sonntag früh um 10 dran oder am Montagabend um 10 und nicht nur Montag bis Freitag zu den üblichen Geschäftszeiten. Und natürlich Kommunikationsvorlagen. Und die muss ich nicht bis ins letzte Detail und auch nicht bis zur Abschlusskommunikation vorbereiten. Das geht nicht. Aber ich brauche ein Gerüst, an dem ich mich langhangeln kann. Ein Holding Statement, FAQ, all diese Dinge, die man relativ einfach vorbereiten kann. Und also aus unserer Sicht, wenn ich jetzt mal auf alle unsere Krisen gucke, die wir begleiten, sind Ransomware-Angriffe einfach die schönsten Krisen, weil die sind immer nahezu gleich vom Verlauf. So, die Abzweigung, die jetzt neu ist, ist, dass gar nicht mehr verschlüsselt wird, sondern Player wie WorldLeaks nur in Anführungszeichen sich den Zugriff auf Daten verschaffen und damit drohen, die zu veröffentlichen. Aber ansonsten ist es doch immer derselbe Vorgang. Das heißt, ich kann mich sehr, sehr gut auf die unterschiedlichen Meilensteine vorbereiten, auch aus Unternehmens- und Kommunikationssicht und kann da Dinge eben in der Schublade haben, da wo ich auch wirklich dann noch drauf zugreifen kann, also auf einem nicht so gerne gesehenen, aber in diesem Fall einen nützlichen USB-Stick oder auf dem Desktop. Und das Ganze sollte man auch mal üben. Und da erlebe ich auch immer wieder, dass die Arme in die Luft geworfen werden, theatralisch. Das kostet doch so viel Zeit und Geld. Also man kann das auch wirklich mal easy einen halben Tag Tabletop. Das muss ja nicht super ausgefeilt sein. Es müssen aber mal die Leute zusammensitzen, die dann auch zusammensitzen würden und überhaupt mal wissen, wer dort sitzt, wer dort spricht, was der will und warum der so komisch tut, ob er mir damit was Blödes will. Spoiler, nein, wir will nur seinen Job gut machen und man muss sich dann halt in der Situation zusammenraufen und zueinander finden.
Vielleicht zwei Detailfragen. Was würdest du meinen, wie detailliert muss man so eine Krisenkommunikation vielleicht vorbereiten? Muss man das pro Stakeholder machen? In welchem Detailgrad muss man das quasi aufdröseln, dass man das schon vorbereitet hat? Und wie oft würdest du sagen, sollte man so eine Krisenübung auch machen? Ja, ich meine, bei Brandschutz kennen wir das ja auch hier regelmäßig. Was ist so ein Erfahrungswert, was man vielleicht mal mitgeben kann?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Wie oft sollte man das machen? Alles ist besser als niemals und was wir erleben, ist meistens niemals. Also ich glaube, einmal im Jahr wäre okay, zweimal im Jahr schön, aber unrealistisch. Meine Erfahrung ist auch, sowohl bei den Übungen als auch bei den Realfällen, wenn es dann irgendwann vorbei ist, klopft man sich den Staub ab und schläft mal zwei Wochen ordentlich aus und dann vergessen die Leute aber auch wieder, wie scheiße das war. Sorry. Und dann, oh ja, das haben wir gut hinbekommen. Und du denkst dir so, aber nehmt doch was mit. Also wir haben ein Unternehmen mal betreut, die haben den Jahrestag des Angriffs dann als Cybersecurity-Tag für sich im Unternehmen genommen, was ich eine super Idee finde. Die klopfen sich da auch nochmal auf die Schulter und sagen, guck mal, wie gut wir da durchgekommen sind. So, und jetzt machen wir aber nochmal Auffrischung für alle. Was darf ich anklicken, was nicht? Worauf muss ich achten, wo nicht. So, das finde ich gut. Also es muss gar nicht immer diese Riesenübung sein. Man kann es ja auch im Alltag irgendwie verankern. Und zur Frage, was soll ich vorbereiten? Ich glaube, das Ganze in Gruppen zu unterteilen und letzten Endes sind es meistens die drei Gruppen. Das sind die Mitarbeitenden, das sind die Kunden und dann noch ferner liefen Partner, Dienstleister, die halt im Loop gehalten werden müssen, die aber jetzt nicht sofort jeden Tag ein Update bekommen müssen. Und dann muss ich tatsächlich ein bisschen schauen, bin ich jemand, der ein digitales Produkt anbietet oder ein Produkt, wo wirklich von Stunde null an gemerkt wird draußen, da stimmt was nicht, dann sollte ich mehr vorbereiten. Oder bin ich im B2B-Bereich unterwegs, wo ich vielleicht auch wirklich mal ein, zwei Wochen unterm Radar fliegen kann. Dann bin ich mit einem Holding-Statement und ein paar FAQ und vielleicht einer Erstmeldung eigentlich ganz gut bedient. Und ich glaube, die Kunst von guter Krisenkommunikation, also let's face it, jeder wird heute wahrscheinlich ChatGPT oder Claude oder Gemini oder was auch immer fragen oder kann es zumindest. So erstellen wir mal ein Statement hier und ein Schreiben dafür, das geht schon alles. Aber ich kann die KI auch fragen, erstell mir mal noch eine Strategie und noch eine Strategie und dann macht ihr mir 10 Strategien. Die Kunst liegt darin zu wissen, was ist für mich als Unternehmen in dieser Situation die richtige Strategie, also für welche entscheide ich mich tatsächlich. Und ich glaube, was keine KI ersetzen kann, ist genau dieses, was ich am Anfang gesagt hatte, das Zwischenmenschliche. Also zu gucken, wo ist denn wirklich der Schmerz? Was muss ich denn jetzt, was kommt denn wirklich? Also springen mir die Leute ab, fallen die mir aus und melden sich krank, gehen die zur Konkurrenz, weil die anrufen und sagen, hey, bei uns hast du weniger Stress und mehr Geld. Springen die Kunden ab? Wie kann ich diese Solidarität und dieses Miteinander, dieses Wohlwollen so lange wie möglich erhalten? Und da, das kann man auch nur bedingt vorbereiten. Ich glaube, da braucht es einfach jemanden, der ein gutes Gespür hat für das Unternehmen und für die Leute, die mit dem Unternehmen in Kontakt sind.
Glaubst du denn, dass man diese Strategien, von denen du ja auch ganz am Anfang gesprochen hast, vorbereiten kann und sollte? Oder ist das eher was, was man mit einem Experten dann in dem Szenario erarbeitet, wo man gerade steckt?
Welche Strategien meinst du? Also wie ich mich verhalten würde?
Genau, ob ich jetzt, man könnte ja auch vorbereiten in dem Szenario oder in den 5 Szenarien, die es gibt, da mauere ich vielleicht ein bisschen mehr. In den 5 Szenarien, die gibt es, da bin ich vielleicht noch kommunikativer, transparenter, wie auch immer. Kann man sowas vorbereiten oder ist das eigentlich, da muss man diese Lage, das Szenario im Ernstfall bewerten mit Experten und dann die richtige Strategie ziehen?
Auch da 2 Antworten. Wenn wir Krisenübungen machen mit Unternehmen, können wir manchmal auch so ein bisschen regeln, wie viele Presseanfragen wir jetzt zum Beispiel auf die einprasseln lassen, wie fix wir die Deadline setzen etc. So. Und dann merkst du schon, dass so mancher vielleicht irgendwie bereut, dass er am Anfang größtmögliche Transparenz versprochen hat. Oder du zum Beispiel, weiß nicht, ja, dann machen wir eine Telefonhotline. Okay, aber dann werden die euch die einrennen. Zumal, wenn es zum Beispiel international ist, dann müsst ihr diese Telefonhotline Tag und Nacht besetzen. Und auch diese Telefonhotline braucht FAQ und zwar mehr A's als Q's. So. Mhm. Also das ist sowas, ich glaube, man braucht einfach diese Grundhaltung, die muss zum Unternehmen passen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben mal einen Kunden betreut, Automobilbranche, wo wir wirklich, oder ich, auch sehr empathische Statements geschrieben haben und auch empathische Mitarbeiter schreiben. Und am dritten Tag meinte jemand, Frau Kreisel, so geht es nicht. Ist sowas los? Ja, also unser Geschäftsführer, der ist so nicht. Der grüßt gerade mal verkniffen die Mitarbeitenden, wenn er sie auf dem Gang sieht. Wenn wir jetzt so freundlich und zugewandt schreiben, dann weiß jeder, hier stimmt irgendwas nicht. So. Also das muss man alles mit in Betracht ziehen, glaube ich. Und dann eben, wie gesagt, es ist okay, die Maßnahmen anzupassen, die Taktung anzupassen. Aber die Strategie sollte eigentlich stehen. Also wenn ich sage, ich möchte auch in der Krise kommunikativ und offen und transparent sein, dann sollte ich sein. Und wenn ich merke, ich schaffe es nicht, weiß ich nicht, Montag, Mittwoch und Freitag zu kommunizieren oder ein Mailing rauszuschreiben, zu schicken, dann ist es halt vielleicht nur Dienstag und Donnerstag. Aber ich bleibe bei dem, ich spreche mit euch, ich höre euch und ich sage euch genau, wann ich mich wieder melde. Klammer auf, bitte ruft bis dahin nicht an. Klammer zu.
Ja, finde ich gut Beispiele, weil Marcel, wir kennen es ja auch in der Vorbereitung jetzt mal, nicht vielleicht aus Kommunikationssicht, aber aus IT-Sicht. Man kann ja, wenn man es runterbricht, bis auf das allerletzte machen, was nur irgendwo ein Fragezeichen sein könnte, ne? Und die Kunst ist ja immer dann genau das Richtige auch in der Vorbereitung zu machen. Also wir haben Notfallmanagement, würde ich sagen, zwischen 5 Tagen und 100 Tagen aufgebaut. Und je nachdem, wie kompliziert man es haben möchte, kann man das kriegen, ne? Aber ja, die Frage ist, ob man es dann in dem Szenario so genauso braucht.
Ja, und ob der Fall, den ich mir da geplant habe, dann auch wieder gleichzeitig mit dem übereinstimmt, was ich mir geplant habe, weil es ja doch immer so dynamisch und so viel Weiterentwicklung gibt. Ich meine, was war jetzt vor 1,5 Wochen, als AWS Middle East gemeldet hat, dass in ihr Rechenzentrum eine Drohne eingestürzt ist? Ja, also ich glaube nicht, dass sie das in ihrem Notfallplan beschrieben haben, weil dann hast du erstmal an dem Punkt nochmal ganz andere Herausforderungen, weil du erstmal gucken musst, wie komme ich denn jetzt da überhaupt hin? Sind Menschen verletzt worden? Kann ich da überhaupt hin? Wo baue ich denn jetzt ein neues Gebäude auf? Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass da im Umkreis von 5 Metern dann vielleicht noch was möglich ist. Und. Also das sind ja alles so Dinge, das sind ja mit den kleinsten Wahrscheinlichkeiten, die es dann da irgendwo gibt. Aber irgendwann musst du einfach aufhören, etwas zu beschreiben, weil es von sich aus im Nutzen- und Kostenzweck einfach keinen Sinn mehr macht, ne? Nichtsdestotrotz solltest du dir vielleicht trotzdem überlegen, was sind diese Randcases und habe ich dann eben dieses Risiko zumindest dahingehend verstanden, als dass ich mich dann dynamisch darauf vorbereite. Und wie oft merkst du es ja auch, wenn wir dann solche Übungen durchführen, auch da ist wieder Übung ein wichtiges Stichwort. Wenn du es aufs Papier bringst, muss es ja trotzdem irgendwie von allen gefunden und gelebt werden. Wie oft haben wir schon Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Notfallübung. Du fängst im ersten Glied an, das heißt im IT-Support und sagst, du bist der Anwender und ich habe hier was Komisches auf dem Computer. Wie viele von denen stehen auf und schreien trotzdem Feuer, obwohl sie wissen, es gibt eigentlich ein Standardvorgehen dafür, weil das nimmt die Leute ja immer auch in ihren Gefühlen mit und in dem Moment handeln sie nicht mehr nach dem Notfallhandbuch, sondern sie suchen sich den nächstbesten, holen den mit an den Platz und sagen, ich habe hier gerade jemanden am Telefon, der sagt, der hat eine Ransomware auf dem Computer und dann spricht sich das auf anderer Stelle bis zum Ziel so rum, der dann am Ende irgendwann diesen Kanal zieht und sagt, wir machen jetzt hier ein Engagement. Also all das sind so Punkte, du kannst dich darauf vorbereiten, du kannst es definieren, du kannst das Papier ganz doll schmutzig machen, aber auch da musst du es wieder üben, testen, verbessern und vor allen Dingen auch immer am Rand der aktuellen Lage immer mal wieder checken, habe ich noch alle Themen so mit aufgenommen, wie sie vielleicht heute in unserer Welt passieren.
Ich möchte mal noch ergänzen, also du hast das ja gerade schon schöner gesagt, als ich jetzt sage, aber das Problem sind immer die Menschen. Es sitzen überall Menschen und Menschen machen Fehler. Und was man, glaube ich, überhaupt nicht planen kann und auch bei einer Eintages-Krisensimulation nicht mit abdecken kann, ist, wie sich die Menschen entwickeln unter Druck. Also es ist ja kein Geheimnis, dass die ITler im Auge des Sturms stehen und da auch, glaube ich, am meisten leiden und auch am längsten. Aber der Alltag geht ja weiter. Also die Kinder werden krank. Du musst zum Tierarzt. Die Eltern feiern goldene Hochzeit. Du hast Verpflichtungen. Also Menschen müssen essen und schlafen. All das passiert ja. Und das, je länger sich so eine Krise hinzieht, umso relevanter werden diese Sachen. Also deswegen, ich frage auch immer wieder nach, gibt es jemanden, der am Limit ist oder schon drüber? Was können wir tun? Wie können wir dem helfen? Hilft es dem, dass er nicht jeden Abend heimfahren muss, sondern ein Hotelzimmer kriegt in der Nähe von der Firma? All diese kleinen Dinge. Und ich glaube, auch da, man kann wahrscheinlich viel antizipieren und vorplanen, aber manches, da musst du einfach on the go improvisieren. Aber auch das Improvisieren geht einfacher, wenn du weißt, ich bin halbwegs sicher in dem, was ich tue. Ich habe das schon mal durchdacht und hangle mich an diesem Gerüst lang.
Wie lange geht so ein Engagement häufig bei euch? Weil du gerade auch schon sagtest, ja, es kann auch mal länger dauern.
Völlig unterschiedlich. Also wir hatten Mandate, da habe ich 3-mal mit einem Kunden telefoniert, weil es wirklich nur ein kleiner Kunde ist, kleines Unternehmen. Oder was wir häufig auch haben, ist, es gibt eine Kommunikationsabteilung und die ist auch gut aufgestellt. Das heißt, die brauchen eigentlich nur mal einen strategischen Blick von der Außenlinie, ein okay, das macht die richtig, denkt mal noch da und da dran und dann setzen die das alles selber um. Bis hin zu, es gibt halt gar niemanden. Es gibt vielleicht eine Marketingabteilung oder aber die Assistenz der Geschäftsleitung schickt sonst die Newsletter raus und telefoniert mal mit Leuten oder Sales. Und dann können und müssen wir alles übernehmen. Bis hin bei der Südwestfalen-IT haben wir auch als Pressesprecher fungiert. Also es kann von 3-mal telefonieren innerhalb von einer Woche bis zu mehrere Monate dauern. Völlig unterschiedlich.
Ja, guter Input, weil wir kriegen natürlich die Frage auch immer, wie lange dauert so eine Krise im Normalfall?
4 Tage.
Genau, 4 Tage, sagt Marcel. Da könnt ihr ihn drauf festnageln, finde ich sehr gut. Ja, ansonsten nehmt noch mal mit, dass wir vielleicht ein bisschen Empathie in den Krisen gebrauchen können und die Menschen auch im Blick halten, weil es ist eine Ausnahmesituation. Und bevor ihr die 400. Seite Notfallplan und Wiederanlaufplan schreibt, macht mal lieber eine Übung und guckt, ob das Richtige ist und ob ihr die Seite noch braucht oder ob ihr vielleicht eher ganz woanders anpacken müsst. Ich glaube, das sind Entwicklungen.
Und kurze Checklisten vor allem. Niemand liest, also mit viel Glück liest einmal jemand diese 100 Seiten. Aber ich brauche was Dreiseitiges, was ich ausgedruckt da liegen habe, wo ich ein Häkchen dran machen kann. Es gibt nichts Befriedigenderes, als ein Häkchen irgendwo dran zu sitzen. Dann weiß ich nämlich, ich habe nichts vergessen, ich habe das erledigt und dann bringe ich es zur nächsten Sitzung wieder mit und mache nochmal ein Häkchen dran.
Das ist ein guter Input, ja, weil wer liest sich im Krisenfall 100 Seiten durch? Niemand. Also da muss es irgendwo schnell gehen. Aber vielleicht braucht man dann nochmal Seite 51 und 87, wenn man dann weiter ist in seinem Plan. Dann kann man die aufwerfen, aber irgendwo muss es auch eine Zusammenfassung oder was Schnelleres geben. Das ist mit Sicherheit so. Also nehmt das nochmal alle mit in eure Köpfe und bereitet euch im besten Fall besser vor, als es so viele andere gemacht haben. Wo, glaube ich, sowohl wir als auch Janka aus der Erfahrung sagen können, da hätte man ein bisschen mehr tun können im Vorhinein. Das bringt uns mal zu dem Ausblick, den wir im Kopf haben. Und da wollten wir einfach mal bei dir reinhören, Janka, ob es vielleicht auf Basis der Engagements und Engagements, die ihr so hattet im letzten Jahr, ja, besondere Branchen, Größen, wie auch immer, gibt Unternehmen, die aktuell im Fokus sind, die vielleicht auch so, wie Marcel es eben mal gesagt hatte, in dem Szenario, wo so direkt klar wurde, oh ja, da brauchen wir Krisenkommunikation. Wer muss sich vielleicht besonders damit beschäftigen? Und wer ist vielleicht auch mit einem klassischen Incident Responder in Anführungszeichen, vielleicht auch gut bedient, weil es zu diesen ganz großen Krisen gar nicht immer kommt?
Also meine Standardantwort wäre, alle sollen sich vorbereiten, aber
wenn du dir was wünschen müsstest.
Ein bisschen differenzierter. Okay, also ich glaube, zum einen das, was ich vorhin schon gesagt hatte, KMU, weil die werden das abkriegen, was die Großen abwehren können. Und ich glaube aber auch, alle, die in der Supply Chain drin hängen und damit quasi einen Stopp setzen müssten, so sie denn getroffen werden und sich damit, sich vielleicht selbst gar nicht in so einer relevanten oder kritischen Position sehen, es aber sind. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch immer ausprobiert wird von den Angreifern, wo man denn den größtmöglichen Fallout generieren kann. So, und ich glaube, oder ich weiß nicht, ob alle das schon so auf dem Schirm haben, dass auch sie quasi Teil oder Opfer einer hybriden Kriegsführung sind. Da habe ich das Gefühl, da wägen sich manche noch sehr in Sicherheit. So wirklich jetzt, ich meine, durch NIS 2 werden jetzt, glaube ich, viele nochmal gezwungen zu schauen, inwiefern sie denn unter Kritisregulierung fallen und was da ihre Aufgaben sind. Und ich glaube auch, wenn man es jetzt mal noch mit einem Blick in die Vergangenheit betrachtet, also vor 5, 6 Jahren, glaube ich, konnte man auch gut sagen, was Cyberangriffe, Ransomware, Lösegeld, das ist ja total dramatisch, konnte ja keiner wissen, dass sowas passiert. Ich glaube, damit kommt man heutzutage nicht mehr durch, weil es jetzt eben leider so ein Massenphänomen geworden ist. Und deswegen auch alle, die sich mit sehr sensiblen, personenbezogenen Daten befassen oder damit operieren, weil auch da, glaube ich, wird das Verständnis nicht oder weiterhin abnehmen dafür, dass man sich da nicht ordentlich geschützt hat oder dass jemand meine Daten nicht ordentlich geschützt hat. Und da braucht es, glaube ich, gute Krisenkommunikation, um überzeugend darzulegen, warum es zwar geschehen ist, aber doch nicht die Brandmauer nicht standgehalten hat.
Sehr gut, ja. Ich finde es eine gute Einordnung. Das trifft mit Sicherheit auf viele zu. Das heißt, ganz weit weg sind wir von dem alle mit Sicherheit nicht. Aber je nachdem.
Aber ich habe es schöner gesagt.
Du hast es schöner gesagt. Und das ist ja auch gute Kommunikation. Wir sprechen ja mit einer Kommunikationsexperte. Aber jeder kann sich ja mal in diesen Bubbles einsortieren, wie hoch er sich da selber kategorisieren würde. Je mehr von den Bubbles mal zutreffen auf einem und sehr hoch, sollte man sich besser schneller als später damit Gedanken machen. Ja, damit würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank, Janka, dass du hier in unsere Runde gekommen bist. Wir vielleicht auch das ein oder andere an Gedanken mitgeben konnten, vielleicht auch an guten Tipps. Und ja, nochmal, glaube ich, auch darstellen konnten, für uns vielleicht auch, dass Krisenkommunikation auch immer ein bisschen was anderes ist als ein technisches Krisenmanagement und Incident Response an der Stelle. Wie es aber trotzdem zusammenhängt und wie wichtig es ist, dann untereinander so ein gutes Netzwerk zu haben, wie zum Beispiel PCO und Dunkelblau, dass man seine Spezialisten dort am Start hat. Und das hat uns in der Vergangenheit auch immer ausgezeichnet im Incident Response, wenn wir jemanden brauchten, der irgendwo spezieller Know-how hatte, egal ob es Krisenkommunikation war oder Entschlüsselungsexperten oder whatever. Da gibt es immer jemanden, der in dem Bereich mit Sicherheit ganz, ganz anderes Wissen hat. Und das ist das Schöne in unserer Branche, dass man dann vielleicht jemanden kennt und sich auf die Person dahinter verlassen kann. Und weil am Ende haben wir alle das gleiche Ziel wie das Unternehmen auch, das Ganze wieder in Fahrt zu bringen und sicherer zu machen. Und von daher vielen, vielen Dank für den Austausch hier. Und auch für die Zusammenarbeit in all den Fällen.
Ja, das Danke gebe ich zurück. Marcel, ich habe dich ganz oft nicken gesehen. Das freut mich. Das bestätigt, dass ich die Wahrheit gesagt habe und dass ihr das eben auch so empfindet und erlebt wie wir. Insofern war mir eine Freude. Gerne wieder. Und wie gesagt, wenn wir diese Awareness noch weiter schärfen können und in die Welt hinaustragen können, dann bitte. Ich bin total dafür. Das erleichtert nämlich mein Leben, weil ich dann vielleicht doch nicht immer Freitagnachmittag und Samstagabend in solchen Krisenstäben sitzen werde.
Ja, sehr gut. Das kann ich mir vorstellen. Das ist das Ziel. Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
Das ist sehr lieb von dir. Normalerweise würde ich ja jetzt auch immer sagen, das, was ich auch unseren Kunden sage. Ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder, gerade in diesem Krisenkontext.
Die Verabschiedung kenne ich.
Aber nichtsdestotrotz, das wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren, wenn man darauf wetten könnte, dann wären die Quoten sehr gut oder eher gesagt sehr schlecht. Deswegen ist das ein Punkt, man sollte es, wie gesagt, überall auf dem Plan haben. Und wenn wir uns, Julius, an eine unserer früheren Folgen zurückerinnern, es müsste so im niedrigen, einstelligen Bereich gewesen sein, dann haben wir damals mal darüber berichtet, dass in Finnland eine Firma mit sehr personenbezogenen Daten rumhantiert hat, nämlich die Psychotherapeutenfirma, falls du dich erinnerst. Mhm. Und der Fall ist ja damals so gelaufen, dass die Geschäftsführung ja gesagt hat, wir reden nicht mit den Erpressern, wir nehmen das alles selber in die Hand, wir bezahlen nicht. Und dann haben natürlich die Angreifer gesagt, okay, wenn ich da kein Geld kriege, ich habe ja irgendwie eine Leistung erbracht, dann gucke ich, was ich mit diesen Daten machen kann. Und das war so ein bisschen früher schon der Startschuss für dieses Thema Double-Extortion. Und mittlerweile sind wir ein so digitales Land, beziehungsweise auch Europa oder die ganze Welt, alles basiert auf personenbezogenen Daten, von digitalen Ausweisen über Banking-Apps und Co. Ich meine, es ist ja nicht mehr so, du stellst dich in der Bankfiliale vor, hallo, ich bin der Marcel und ich würde gerne an mein Schließfach ran. Das ist in Gelsenkirchen ja sowieso etwas schwierig. Aber auf der anderen, das ist ein anderes Thema, auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, sobald ich irgendwo eine Ausweiskopie habe, sobald ich irgendwo vielleicht auch eine Stimme geklont habe, ein Video geklont habe, Material habe, dann beginnt digitale Erpressung, dann kann ich versuchen, vielleicht auch bei schlecht gesicherten Zugängen in Europa mir Bankkonten anzulegen und. Und das ist natürlich genau der Punkt. Die Angreifer sind nach wie vor immer noch in dieser Situation, dass sie sagen, ich erbringe eine Dienstleistung, auch wenn wir die eigentlich gar nicht wollen, im Sinne von, ich penetriere ein Unternehmen und ich will Geld dafür zurück. Und wenn ich das Geld nicht mehr über die Verschlüsselung und Erpressung bekomme, muss ich mir das halt auf eine andere Art und Weise zulegen. Und da wir immer mehr Daten sammeln, da wir uns immer mehr Big Data und AI ready machen, ist es kein Wunder, dass wir uns, denke ich, in Zukunft immer mehr damit befassen müssen, was sind das für Daten, die wir speichern? Ne? Ist überhaupt die Speicherung rechtmäßig? Das ist eh schon ein so ein Fall, den, glaube ich, ganz viele nicht auf der Schirm haben. Und wenn ich meinen Benutzern eine Möglichkeit gebe, Daten zu speichern, das kennen wir doch auch, wenn ich im Kontext meines Firmenaccounts irgendwo Daten in meinem OneDrive speichern kann, weil ich sage, ich habe gerade zu Hause nicht mehr so viel Festplattenspeicher, ich packe das jetzt erstmal in den Firmen-OneDrive und ziehe das irgendwann wieder raus. Was ist, wenn die Daten betroffen sind? Ja, auch da muss ich mich ja irgendwie drum kümmern. Da kann natürlich das Unternehmen sagen, ja, Edge-Badge, in unserer Endbenutzerrichtlinie steht das eigentlich beschrieben, dass du es nicht machen darfst. Aber es ist ja trotzdem etwas Persönliches, was diesen Benutzer tangiert, auch wenn er da vielleicht den Fehler begangen hat. Und das sind Dinge, damit werden wir uns sicherlich in Zukunft viel, viel, viel mehr beschäftigen müssen, vor allen Dingen, einfach aufgrund dieser geänderten Lage. Und wenn eben die Angreifergruppen schon anfangen, gar nicht mehr zu verschlüsseln, sondern eigentlich nur noch nach dem digitalen Gold zu schauen, dann ist es genau diese Entwicklung. Von daher seid weiterhin wachsam auf der Hut. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann und am besten dann vorbereitet. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann könnt ihr Incident Response Dienstleister für die Technik dazu holen. Und wenn es um Kommunikation geht, dann eben geschulte Anbieter wie Dunkelblau, die euch dann da nochmal genau in der Kommunikation mitnehmen, die euch da helfen, weil ich habe das gelernt in dem Vorfall, das ist Gold wert, weil diesen Druck möchte man sich selber auch nicht mitnehmen, weil da geht es halt ganz schnell um hunderte Personen, die unter Umständen natürlich auch echt sauer sein können, wäre ich auch in der Situation und wo man wirklich jedes Wort sehr, sehr weise wählen sollte, weil das kennen wir doch auch, so wie man reinruft in den Wald, so kommt es auch wieder raus. Und das sind meine abschließenden Worte dazu. Wieder ein kleiner Appell und Monolog am Ende. Aber ich hoffe, der ein oder andere hat, wenn er die anderen 50 Minuten nicht zugehört hat, zumindest am Ende noch mal ein paar Worte mitgenommen. Also vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Janka, auch von meiner Seite. Wie gesagt, auf bald, aber hoffentlich nicht. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.